Keine Chance, ja. Ich freue mich auch, dass wir da sind. Ich bringe ganz herzliche Grüße mit von dem Jugendkreis aus Hannover. Einige von euch waren ja bei den Bibeltagen jetzt vor kurzem, haben uns sehr gefreut. Und ich habe gerade noch mit dem Jugendleiter telefoniert, der lässt euch ganz, ganz herzlich von den Hannoveranern grüßen. Und wer weiß, vielleicht kommt ja beim nächsten Mal auch der ein oder andere sonst noch mit. Das war schön, dass ihr dabei seid. Jawohl, richtig, richtig gerne aus. Dann habt ihr euch ein spannendes Thema ausgesucht für heute. Ich habe vorsichtshalber meine Frau gleich mitgebracht, dass sie das kontrollieren kann, was ich hier sage, dass ich auch nichts Falsches sage. Also Liebe und Beziehung und wenn die Schmetterlinge weg sind, Fragezeichen. Wer an hier ist zu klären, was meinen wir mit Liebe, was meinen wir mit Beziehung und natürlich, was meinen wir mit Schmetterlingen. Ich steige mal anders ein. Mann und Frau, nicht verheiratet, leben aber schon ein paar Jahre zusammen in der gemeinsamen Wohnung und so sind so 32. Und eines Tages fasst die Frau sich ein Herz und sagt zu dem Mann, ja, meinst du nicht, dass es langsam mal Zeit wird, dass wir mal heiraten sollten? Und er überlegt einen Moment und sagt, tja, könntest du schon recht haben, aber wer nimmt uns denn jetzt noch? So, er hat ein bisschen... So, ein bisschen mit Spätzündung, aber immerhin. Und ihr merkt... Damit hab ich euer Thema von heute aufgenommen, Beziehung. Also diese Beziehung war offensichtlich sehr ungeklärt, in der die beiden miteinander gelebt haben und keiner wusste so recht, was daraus werden sollte. Wer nimmt uns denn jetzt noch? Also wir müssen das klären. Wir müssen klären, was ist Liebe, was ist Beziehung. Und schon der Ausdruck Beziehung, muss ich denken, das ist euch in eurer Generation nicht so bewusst, aber wenn man das über einen etwas längeren Zeitraum hinweg verfolgt, schon der Ausdruck Beziehung macht eigentlich deutlich die Verunsicherung. Also früher gab es den Begriff so nicht, da sagt man, die gehen miteinander oder die sind befreundet oder die sind ein Paar oder sie sind dann irgendwann verlobt. Und Beziehung zeigt ganz gut, spiegelt ganz gut die Situation eigentlich wieder. Das ist ein ganz unverbindlicher Begriff, den kann man auf alles Mögliche anwenden. Und oftmals ist denen, die da in einer Beziehung leben, selber nicht ganz klar, was das denn nun eigentlich, deswegen habe ich auch das Beispiel gebracht, was das denn nun eigentlich für eine Beziehung ist. Und worauf diese Beziehung denn hinausläuft und das Schwierige ist dann immer, wenn die beiden sich unter dieser Beziehung was anderes jeweils vorstellen. Das lässt also völlig offen, was das sein sollte. Man spricht zum Beispiel von einer festen Beziehung. Einige verstehen unter Beziehung so eine Lebensabschnittspartnerschaft, so bis der nächste kommt. Andere denken an verlobt, verheiratet, leben in einer Beziehung. Es gibt Beziehungen mit Sex, Beziehungen ohne Sex. Es gibt diesen Terminus Friends with Benefits, also das ist auch so eine etwas kranke Geschichte, Leute, die sich eigentlich nicht lieben, aber zusammen sind, ab und zu mal Sex haben und auf diese Weise das mitnehmen. Also Beziehungen gibt es unter unterschiedlichsten Voraussetzungen und Erwartungen und Umständen und deswegen, das zeigt schon, wie nötig es ist, das zu klären. Was meinen wir eigentlich? Was meinen wir eigentlich mit Beziehung? Und das passt natürlich sehr gut in das, was unseren Zeitgeist ausmacht. Also Zeitgeist ist ja immer so das, was die meisten für selbstverständlich halten, was so allgemein in der Luft liegt, was so die Stimmung prägt. Und wenn man einen Begriff für unseren Zeitgeist finden sollte, wäre das der sogenannten Postmoderne. Das heißt, in der Moderne haben alle geglaubt, es gibt bestimmte Wahrheiten. In der Postmoderne denkt jeder, boah, es gibt eigentlich gar nichts mehr. Es gibt nur noch so Meinungen, alles ist total relativ. Du kannst deins sehen und wenn dir das hilft, ist das ja schön, das freut mich ja, dass du so einen starken Glauben hast. Ist ja gut, wenn dir das gut tut. Für mich ist was ganz anderes wahr und richtig. Ist ja auch alles egal. Und wenn es keine festen Wahrheiten mehr gibt, bleibt am Ende im Grunde genommen nur noch, was hat der Mensch dann? Nur noch sein Bedürfnis. Und dann geht es eben vor allem darum, wie man das Bedürfnis am besten stillt. Und aus dem Menschen wird der Konsument. Und zum Stillen dieser Bedürfnisse gibt es ja genug Möglichkeiten. Man nennt das dann Multi-Optionalität, also ganz viele Möglichkeiten. Was weiß ich, 24 Kaffeesorten bei Starbucks, 300 verschiedene Shampoos, endlose Möglichkeiten auf Netflix, Tage und Nächte lang irgendwelche Serien zu konsumieren. Multi-Optionalität. Jeder, was er will, was er kriegt, wann er es will. Und so ist manchmal auch so die Stimmung im Hinblick auf Beziehung. Wann er es will, was er will, wie er es will, ganz unterschiedlich. Und dann wird das natürlich über Facebook entsprechend promoted und Snapchat, ne, jeder legt so seine Bilder da rein und der eine präsentiert sich so und der andere präsentiert sich so und manche finden das blöd und andere finden das ganz toll. Und ja, was ist aber Beziehung? Was ist Beziehung? Und was heißt Liebe? Ihr habt ja diese gute Formulierung hier gefunden, und wenn die Schmetterlinge wechseln, also Liebe hat irgendwas mit Schmetterlingen zu tun, also damit meint man natürlich die Schmetterlinge im Bauch, die so dieses angeturnt sein und ja, so einfach plötzlich auf jemanden zu stehen, und wenn das dann noch erwidert wird, umso schöner. Und aber irgendwie scheint es mit den Schmetterlingen auch nicht so ganz sicher zu sein, denn es heißt ja hier, und wenn die Schmetterlinge weg sind, also Schmetterlinge können ja leider fliegen, und wenn sie dann weggeflogen sind, wo sind sie dann, und kriegt man die weggeflogenen Schmetterlinge irgendwie wieder eingefangen, und wann merkt man eigentlich, dass sie weggeflogen sind? Und wenn das, was die Schmetterlinge sind, wenn das so die Liebe wäre, fliegt dann die Liebe mit den Schmetterlingen weg? Das sind natürlich alles ganz spannende Fragen, und ihr merkt, jeder von uns muss das ja für sein Leben klären. Denn wir müssen ja Entscheidungen treffen. Wir wollen ja unser Leben gestalten, und wir wollen ja auch glücklich werden mit unserem Leben. Das heißt, ich habe meine Entscheidung schon vor ein paar Jahrzehnten getroffen, aber so generell, ne? Das ist ja eine Frage, die nicht einfach nur theoretisch ist, da denkt man so ein bisschen drüber nach und das war es dann auch, sondern da hängt wahnsinnig viel ab. Früher, als wir so Jugendkreise gemacht haben, da haben wir immer gesagt, das ist die Frage 1b. Habt ihr eine Idee, was die Frage 1a sein könnte? So Lebensfragen. Unter Lebensfragen ist das die Frage 1b. Was könnte die Frage 1a sein für unsere Lebensentscheidungen?
Bist du ein Kind Gottes?
Richtig, das ist 1a. 1a. Ja, das ist die Frage 1a. Das heißt, an dieser Frage entscheidet sich für uns im Grunde genommen alles, was aus unserem Verhältnis zu Gott wird. Ob wir, auf Deutsch gesagt, ob wir in den Himmel kommen oder in die Hölle. Ob wir hier auf dieser Erde mit Jesus leben oder ohne ihn. Ob unser Leben einen vollen Sinn bekommt oder ob wir immer so hin und her geschmissen werden zwischen allen möglichen Sachen, die uns andere Leute einreden wollen. Das ist die Frage 1a. Und wir haben gesagt, das ist Thema 1b, ist schon die Frage, ja, mit wem tue ich mich zusammen? Wer wird mein Lebenspartner? Warum ist das 1b? Also ihr habt ja gemerkt, es ist ja nicht mal 2, sondern es ist 1b. Es ist nicht so entscheidend wie die Frage, komme ich zu Jesus oder nicht? Aber es kommt dann gleich. Warum? Weil es unheimlich viel Einfluss auf unser Leben hat, Leute. Nichts hat auf unser gesamtes Leben einen so starken Einfluss wie der Mensch, mit dem wir zusammenleben. Und wenn es mehrere Menschen sind, mit denen wir zusammenleben, dann erst recht und genauso. Weil niemand uns so beeinflusst. Also ich wage zu behaupten, das ist ja auch sehr gefährlich, niemand beeinflusst und prägt mich so stark wie meine Frau. Und umgekehrt. Weil ich ja mit niemand anderem so viel rede. Und weil ich von niemand anderem so viel seine Meinung höre. Und weil ich von niemand anderem so viel Kommentare kriege, ausgesprochen oder unausgesprochen. Und weil niemand anderes so nah an mir dran ist. Und zwar ein ganzes Leben lang. Also jetzt schon, wir haben 1987 geheiratet, schon 32 Jahre. Jetzt überlegt mal, 32 Jahre werde ich von dieser Frau beeinflusst. Und so schiebt man die ganze Schuld. Ja. Aber Leute, das ist krass. Und das ist... Genau. Und das darf man nicht unterschätzen. Ja, und umgekehrt natürlich genauso. Also deswegen fallen an dieser Stelle einfach die Würfel. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man sich überlegt, hey, nach welchen Maßstäben entscheide ich das einfach so? Stolper ich da in irgendeine Beziehung rein und manche sind in eine Beziehung reingestolpert und nie wieder rausgestolpert, weil sie eben dann immer so drin waren und sich so dran gewöhnt hatten und irgendwie dann auch nicht mehr die Kraft hatten, rechtzeitig zu fliehen? Oder was ist es? Wonach entscheide ich das? Ist das der Zufall, wer mir gerade begegnet oder wer mir gerade mal gefällt, wenn ich so in dem heiratsfähigen Alter bin? Was ist eigentlich Liebe? Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 5, wir werden das jetzt nicht im Einzelnen auslegen, ich wollte euch das nur als ein Beispiel zeigen, wir werden gleich einen Text aus den Evangelien nehmen, da schreibt Paulus jetzt nur mal als Beispiel, aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen. Und dann wird den Männern gesagt, nicht, dass sie jetzt Machos sein können, die sich von den Frauen einfach nur bedienen lassen, sondern da steht, ihr Männer, liebt eure Frauen, und jetzt wird das definiert, jetzt wird gesagt, was damit Liebe gemeint ist. Liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich für sie selbst dahingegeben. Also hat sie für sie selbst gemacht. Paulus sagt, die Liebe des Mannes zu seiner Frau muss unter anderem dadurch bestimmt sein, dass er notfalls bereit ist, sein Leben für sie zu opfern. Das ist die Liebe, von der das Neue Testament spricht. So. Also da hat Liebe auch was zu tun mit Tat, mit Tun. Nicht einfach nur ein Gefühl, was man anschwebt und dann mal wieder wegflattert, sondern, zu dem Gefühl will ich auch noch was sagen, sondern die Bereitschaft für jemanden, gegebenenfalls sein Leben einzusetzen. Das ist Liebe. Was ist Liebe? Im Griechischen gibt es für Liebe drei verschiedene Begriffe, also ist ja das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben. Ich schreibe das jetzt einfach mal in deutscher Umschrift an. Also Agape, Philia und Eros. Also Eros, das kann man am ehesten übersetzen, das ist eben die Erotik, das was mit Sexualität und so weiter zu tun hat. Philia ist Freundschaft und Agape ist so die Liebe aus tiefstem Herzen. Aber die beiden Begriffe sind sich sehr ähnlich. Die können auch sehr nah zueinander verwandt werden. Also wir müssen das rauskriegen. Was ist Liebe? Was hat Liebe mit Ehe zu tun, mit Beziehung zu tun, mit Sex zu tun? Und die spannende Frage ist ja, worauf gehe ich eigentlich zu? Was will ich? Also, oder anders gesagt, wie stelle ich mir meine Zukunft in der Hinsicht vor? Wie stelle ich mir meinen Mann, meine Frau vor? Wonach will ich das eigentlich entscheiden? Was ist richtig? Was wäre sozusagen, man redet ja immer so, kennt ihr auch den Spruch, der Richtige, die Richtige, was ist die Richtige für mich? Ihr merkt, die dann damit ganz eng verbunden ist die Frage nach unseren Maßstäben. Nach welchen Maßstäben entscheide ich das eigentlich? Und darüber wollen wir reden, denn das ist höchst praktisch. Meine Beobachtung ist, dass viele sich wenig Gedanken machen. Wie gesagt, dass sie in irgendeine Beziehung reinrutschen und das war es dann. Oder dass viele einfach nachmachen, was sie so im Freundeskreis sehen oder was ihnen über die Medien nahegelegt wird. Da werden so bestimmte Ideale uns ständig vor Augen geführt und das prägt dann natürlich auch ein Stück weit unseren Geschmack, unser Denken. So die Message, die darüber kommt, ist, da wird ja nicht von Maßstäben bewusst geredet oder von Sachen, die wichtig sind oder richtig oder falsch oder nicht falsch. Da geht es so nach dem Motto, alles ist erlaubt, solange es beiden Spaß macht. Das ist so die Message, die meistens rüberkommt. Nach dem Motto, es gibt keine Grenzen, es gibt keine Maßstäbe, es gibt nicht richtig, es gibt nicht falsch. Hauptsache, beiden sind einverstanden. Hauptsache, beiden macht es Spaß, dann ist alles okay. Und wenn ihr jetzt nochmal überlegt, wie wird Liebe, wie werden Beziehungen in den Medien oft dargestellt? Also ich bin eben nicht so ein regelmäßiger Fernsehgucker, aber nach dem, was ich noch so erinnere und was man ab und zu mitkriegt, das meiste, was ihr so an Beziehungen dargestellt kriegt, ist außerehelich. So. Also auch der meiste Sex, der so in Filmen gemacht wird, ist außerehelich. Ehe ist dann meistens eher ein Problem oder sie stehen kurz vor der Scheidung oder es ist alles ganz schlimm und dann wird der arme Mann oder die arme Frau durch jemand anderen erlöst, der von außen kommt oder so. Was normal ist, ist das, was man mit dem Begriff Promiskuität übersetzt, also häufig wechselnde Sexualpartner. Und das ist auch, wird auch als ganz normal dargestellt. Also häufig wechseln kann heißen nacheinander oder aber auch parallel zueinander. Was ihr dargestellt findet in den Medien und was natürlich irgendwie uns auch beeinflusst, was uns prägt, ist Scheidung, ist eigentlich was ganz Normales, so ein kleiner Betriebsunfall, aber man kann ja hinterher noch Best Friends sein und irgendwie kriegt man das dann schon wieder geregelt. Was ihr mitbekommt, ist, dass Homosexualität eine ganz normale Variante ist. Das ist eben eine Frage der Vorliebe oder der Prägung. Der eine ist eben hetero, der andere homo. Aber auch da gibt es kein richtig und kein falsch. Und was ihr noch mitkriegt, ist, dass Beziehungen dazu da sind, dass der Einzelne sich selbst verwirklicht. Das ist meistens die Frage, dient es deiner Selbstverwirklichung? Dient es dazu, dass du so dein Ding durchsetzt und dein Potenzial so richtig rausbringst, dass es dir dabei so richtig gut geht und wenn das okay ist, wenn das klappt, wenn du dich da selbst verwirklichst, dann ist okay und wenn das nicht so ist, wenn du da zu viel Opfer bringen musst und so weiter, solltest du dich fragen, ob das Richtige ist. Aber wie gesagt, von unseren Weichenstellungen hängt unheimlich viel ab. Und deswegen bin ich heilfroh, dass der Schöpfer uns ein Konzept gegeben hat. Dass er uns ein Konzept gegeben hat, was in seiner Sicht, und er muss es ja nur wissen, Beziehung bedeutet. Und was gute Beziehung ist, die uns hilft, und schlechte Beziehung, die uns schadet und uns zerstören kann. Was Beziehung ist, ich sage jetzt mal, die glücklich macht und die unglücklich macht in einem tieferen Sinne. Was Beziehung ist, die trägt, und was Beziehung ist, die am Ende uns in die Einsamkeit stürzt. Es gibt Einsamkeit dadurch, dass einer allein bleibt. Und es gibt aber auch ganz schön viel Einsamkeit zu zweit. Also, dass Leute offiziell miteinander leben und noch nie ausgezogen sind, aber dass sie eigentlich in ihrer Ehe total einsam sind, weil sie nicht mehr miteinander reden oder sich nichts mehr zu sagen haben oder jeder nur so sein Ding macht. Und diese Einsamkeit ist auch schrecklich. Also, es ist für uns alle aber ein großes Vorrecht, dass wir wissen, der Schöpfer will uns was sagen, er will uns was geben und er hat einen Plan, er hat ein Konzept und wir sind nicht so darauf angewiesen, so Pi mal Daumen so uns irgendwie durchs Leben zu schlängeln, sondern wir haben ein Konzept, wir haben Maßstäbe, wir haben ein Modell, an dem wir uns orientieren können. Ein Modell hat immer eine für uns angenehme und eine für uns unangenehme Seite. Die angenehme Seite ist die, dass das Modell uns eine gewisse Sicherheit gibt im Hinblick auf unsere Entscheidung. Dass wir eine Orientierung haben, dass wir da was verstehen können, dass wir nicht einfach nur so im luftleeren Raum rumhängen und am Ende nicht wirklich uns hin und her geworfen fühlen. Sozusagen, dass für uns manchmal unangenehm an einem klaren Konzept ist, dass es eine Verbindlichkeit hat. Und dass das Konzept uns manchmal unbequem ist, weil wir zurzeit gerade so drauf sind oder gerade so in Stimmung sind, dass wir irgendwas anderes lieber machen würden. Und dann kann so ein Konzept die unangenehme Nebenwirkung haben, dass es uns ein schlechtes Gewissen macht. Aber das liegt nicht daran, dass das Konzept schlecht ist, sondern dass möglicherweise an unserem Leben momentan irgendwas nicht so ganz hundertprozentig auf Kurs ist. Und das ist die große Frage, wollen wir Gott fragen, was gut ist für unser Leben, wie unser Leben gelingt, ob unser Leben gelingt, oder wollen wir unser eigenes Ding machen? Und wenn jemand sein eigenes Ding machen will, ist das für ihn nicht interessant, was ich jetzt erzähle. Obwohl ich sage, wenn du glücklich werden willst, ist es hochinteressant, das, was ich dir jetzt erzähle. Wer sagt, oh, was Gott mir erzählt, ist für mich nicht maßgeblich. Ich mache mein Leben so, wie mir das jetzt gerade mal so einfällt und ich orientiere mich lieber an Facebook als an der Bibel oder an irgendwelchen Zeitschriften oder sonst was. Dann muss man sagen, okay, dann, das ist auch eine Entscheidung, die man trifft, aber es ist eine Entscheidung, mit der man sich auf ziemlich gefährlichen Boden bringt. Also, jetzt wollen wir an Gottes Modell rangehen. Und bevor wir über den Weg sprechen, der auch was dazu mit zu tun hat, wie wir mit den Schmetterlingen umgehen, bevor wir über den Weg sprechen, müssen wir ja erstmal wissen, wenn ich wissen soll, welchen Weg ich einschlagen müsste, muss ich ja erstmal was kennen. Das Ziel, genau. Also deswegen steht am Anfang das Ziel, ganz genau. Ich muss ja wissen, wohin will ich rein. Also ich gehe mal davon aus, ihr seid alles mündige Leute, die nicht einfach nur
sich treiben lassen in dem, was sie tun. Es gibt ja auch, von denen könnt ihr lesen, es gibt ja auch diesen Ausdruck Bauchentscheidung, also was immer das sein mag. Bauchentscheidung, dann sagen die Leute so, ja, das war eine Bauchentscheidung, ohne Lewandowski anzufangen oder so, mit der Kovac vielleicht. Das ist, das heißt, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich es gemacht habe, es hat sich einfach so angefühlt. Also es ist hier ein bisschen riskant, alles nur auf Bauchentscheidung auslaufen zu lassen. Wir müssen also das Ziel kennen. Und ich bitte euch, schlagt mal auf, ein Text, in dem Jesus selber, in dem der Herr und Schöpfer selber uns das beschreibt. Und das ist ein Text, ich habe ja nun schon, was weiß ich?
Hunderte von Trauben gehabt wahrscheinlich, ne?
Jedenfalls, dieser Text fehlt in keinem Traugottesdienst. Matthäus 19, von Vers 1, wir lesen mal ruhig Vers 1, ja genau, 1 bis 6. Wenn das mal einer liest von euch.
Es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, verließ er Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan.
Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, und er heilte sie dort.
Traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten: Ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen?
Er beantwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf?
Und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.
Ja, okay. Also, das ist unser Ausgangstext, der das Ziel beschreibt. Ne? Matthäus 19. Eigentlich die Verse 3 bis 6. Erstmal sehen wir, dass das, was da die Gender-Leute behaupten, falsch ist. Gott schuf sie als Mann und Frau. Also Gott schuf sie nicht in 60 verschiedenen Geschlechtern. Inzwischen sagen manche mit 300 Geschlechtern. Es sprang auch einige von 1000 Geschlechtern. Sondern Gott schuf sie als Mann und Frau. Ihr habt das wahrscheinlich mitgekriegt, dass ja inzwischen sogar eingeführt wurde, dass im Personalausweis in Zukunft nicht mehr nur männlich oder weiblich stehen darf. Entweder lässt man es ganz weg oder man muss die Möglichkeit für ein drittes Geschlecht schaffen. Das ist zwar vom Bundesverfassungsgericht entschieden worden, aber es ist allen Medizinern sträuben sich sämtliche Haare dabei. Weil natürlich gibt es Leute, die nicht von der Genetik und von der Biologie her nicht eindeutig zuzuordnen sind, aber das betrifft 0,12% der Bevölkerung. 0,12%. Und das ist eben medizinisch und das ist einfach eine Krankheit, die es andere Krankheiten auch gibt. Diese Leute haben trotzdem natürlich, das ändert nichts an ihrer Menschenwürde oder so, aber es ist eine Krankheit, wenn das nicht eindeutig zuzuordnen ist, und es betrifft weniger als 0,2% der Bevölkerung. Und trotzdem hat die Gender-Lobby das durchgepaukt, dass so getan wird, als gäbe es mehr als zwei Geschlechter. Das hat natürlich Gründe, dass bestimmte Interessengruppen versuchen, das biblische Modell von Mann und Frau kaputt zu machen. Und Jesus vertritt hier ganz klar, und er muss es ja wissen, das, was man das binäre Modell nennt, da steckt das Wort für zwei drin, also Mann und Frau. Ne? Und Familie ist dann Vater oder Kind. Und Ehe ist ein Mann und eine Frau. Und nicht ein Mann und ein Mann oder eine Frau und ein Mann und eine Frau. Oder wie auch immer kombiniert. Vielleicht irgendwann dann auch ein Mann und sein Haushund oder so. Sondern in Ehe ist, er schuf sie als Mann und Frau, sagt Jesus ganz klar. So, und nun gibt es ein Modell. Was bedeutet Ehe? Ehe bedeutet, dass ein Mann und eine Frau sich zusammentun. Und Jesus beschreibt auch ein bisschen ausführlicher, was dabei geschieht. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Das heißt, er wird sich sozusagen, er ist eigenständig, seelisch, er ist in der Lage, auf eigenen Füßen zu stehen und sozusagen eine neue Familie zu gründen. Da entsteht etwas Neues.
So, und dieses Neue entsteht dadurch, dass er nicht, dass er die Verbindung zu seiner Familie kappt oder so, sondern dass er selber ist in der Lage, jetzt einen Schritt zu gehen und eine neue Familie zu gründen. Und das geschieht dadurch, dass er seiner Frau anhängt. Also vom Mann geht in dem Falle die Initiative aus. Und er schließt sich mit einer Frau zusammen, an der er hängt. Man könnte auch sagen, im Bild gesprochen, an der er klebt. Also mit der er so eng verbunden ist, dass etwas völlig Neues dadurch entsteht. Das meint eigentlich Ehe. Einer steht auf eigenen Füßen als Persönlichkeit. Er tut sich mit einer Frau zusammen. Er bricht alle anderen Brücken hinter sich ab. Die Entscheidung für eine Frau ist gleichzeitig die Entscheidung gegen alle anderen Frauen. Das muss man immer auch sehen. Eine Entscheidung für jemanden bedeutet dann automatisch eine Entscheidung gegen alle anderen Optionen. Ich kann nicht von euch heiraten machen und gucke mal, was es noch so gibt in den nächsten 20 Jahren. Ja? Sozusagen, das ist, ich gehe durch eine Tür durch und schließe sie dann hinter mir zu. Deswegen muss ich ja über dieses Konzept nachdenken. Das ist die, nach der Glaubensentscheidung, ist das, ich sag's ja als D, das ist die krasseste Entscheidung, die je ein Mensch treffen kann in seinem Leben. Alles andere, wenn ihr euch im Job irrt, ist nicht so schlimm. Wenn ihr euch bei der Ausbildung irrt, ist nicht so schlimm. Wenn ihr mal irgendwie bei der falschen Firma landet, ist alles nicht so schlimm. Weil das alles rückgängig gemacht werden kann. Es kann alles repariert werden. So, und dann weiter. Er wird Vater und Mutter verlassen. Er wird seiner Frau anhängen und dann kommt das, Jesus sagt, sie werden ein Fleisch sein. Man kann es übersetzen, ein Leib. Das heißt, sie werden eine völlig neue Einheit bilden, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Es entsteht etwas völlig Neues. Also ich sage auch, die höhere Mathematik der Ehe bedeutet 1 plus 1 ist 1. Das ist Ehe. Sie werden in einer Weise verbunden sein miteinander, wie sie mit keinem anderen Menschen verbunden sein werden. Geistig, seelisch. Sie werden sich ins Herz schauen, wenn es eine gute Ehe ist. Und sie werden auch sexuell miteinander verschmelzen. Also dieses Einfleischsein bedeutet auch, sie werden zusammen schlafen. Sie werden in einer Weise Intimität zusammen haben, wie sie das mit keinem anderen zusammen haben. Und auch das wird dazu beitragen, dass ihre Verbindung immer enger wird. Also Sexualität ist ja nicht irgendwie nur was Äußerliches, sondern die Sexualität hat ja auch eine sehr starke Bindewirkung. Es bindet ja auch zwei Menschen in einer ganz besonderen Weise aneinander. Und deswegen ist die Sexualität auch für die Ehe was unheimlich Wichtiges. Also Gott hat Sexualität ja nicht nur zur Fortpflanzung gemacht, sondern Gott hat Sexualität auch geschaffen, damit Mann und Frau in der Ehe immer enger zusammengebunden werden, auch auf diesem Gebiet. Und das hat auch eine starke seelische Bindewirkung. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum die Bibel deutlich macht, dass die Sexualität in die Ehe reingehört. Weil sie nämlich außerhalb der Ehe Leute miteinander verbindet, weil ihnen noch gar nicht klar ist, ob sie überhaupt zusammenbleiben. Und deswegen ist die Reihenfolge so: Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, er wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Leib sein. Und zu allen Zeiten lief das natürlich auch mal umgekehrt. Dass jemand irgendjemand gut fand und dann mit dem in die Kiste gegangen ist, wie man früher sagte. Und was dann daraus wurde, ne, One-Night-Stand oder man probierte erstmal und guckte dann, was rauskam. Da wurde diese biblische Reihenfolge total umgedreht. Aber von der Bibel her ist es ganz klar, dass Sexualität in die Ehe gehört. Nicht, weil Gott den Unverheirateten was wegnehmen will, sondern weil Sexualität so eine starke Mitwirkung hat. Jemand hat mal einen guten Vergleich gebracht. Er hat gesagt, das ist, als wenn man zwei Bretter zusammenleimt. Und jedes Mal, wenn man zwei zusammengeleimte Bretter auseinanderreißt, bricht was ab und geht was kaputt. Und das ist ein gutes Bild für die Sexualität. Wenn ich mit jemandem zusammen schlafe, es bleibt was bei dem und es bleibt was bei mir. Und wenn das dann auseinandergerissen wird, geht was verloren. Und man weiß es auch, dass Leute, die sehr viel rumprobiert haben, bevor sie geheiratet haben, das ist auch für die auch ein sehr viel schwerer macht, sich wirklich zu binden an einen Menschen. Und deswegen macht die Bibel sehr deutlich,
Das miteinander schlafen, die Sexualität gehört in die Ehe. Und kein Sex vor der Ehe, das ist nicht irgendwie eine Modeparole aus Amerika oder so, sondern kein Sex vor der Ehe, das ist das, was die Bibel sagt, das ist der Wille Gottes. Und das Interessante ist ja, ich hörte neulich von einer Untersuchung, dass die Leute in der Ehe in Deutschland viele relativ wenig Sex hätten. Und man fragt sich, ob das möglicherweise damit zusammenhängt, dass die vorher so viel rumprobiert haben und dann irgendwann die Frage der Verbindlichkeit schwierig wird. Man sollte eher die Parole ausgeben, Sex in der Ehe, nicht, das hängt auch mit keinem Sex vorher jetzt an. Also wie gesagt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Er wird sich an seine Frau bedingungslos hängen, alle anderen Brücken hinter sich abbrechen, sie auch. Und dann werden die zwei in seelischer, in geistiger, in körperlicher Hinsicht ein Leib sein. So, und dann kommt noch ein letzter Zusatz, den Jesus hier macht, dass er sagt, so sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch oder ein Leib. Und was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also, wer heiratet, tritt in etwas ein, was Gott gestiftet hat. Das nennt man auch Schöpfungsordnung. Gott hat etwas gegeben, eine Ordnung, in der Mann und Frau zusammenleben sollen. Und Gott macht ganz klar, es gibt für das Zusammenleben der Menschen im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Entweder du heiratest oder du bleibst Single. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und beide Möglichkeiten können voll im Segen Gottes sein. Die meisten Menschen, sagt auch Paulus, sind nicht zum Single-Dasein geeignet. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich wäre als Single auch irgendwie eingegangen wahrscheinlich. Aber deswegen sagt Paulus auch, Leute, die diese Gabe haben und die dadurch ihre Aufgabe besser lösen können, umso besser. Aber ihr wisst zum Beispiel, Petrus war ja auch verheiratet. Und das ist wahrscheinlich eher die Situation der meisten Leute. So. Und was nun Gott zusammengefügt hat, in seiner Schöpfungsordnung. Und deswegen ist es auch so, auch wenn Leute heiraten, die keine Christen sind, treten die trotzdem in Gottes Schöpfungsordnung ein. Das hat Gott gegeben, diese Form des Zusammenlebens. Das hat Gott den Menschen bestimmt, gewissermaßen. Und zur Ehe gehört immer dieses Verbindliche, also Vater, Mutter verlassen, seine Frau annehmen, ein Fleisch sein, nicht scheidbar. Und die Ehe hat in der Bibel immer einen Öffentlichkeitscharakter, einen rechtlichen Charakter. Also Ehe ist nicht dadurch geschlossen, dass man miteinander schläft, Ehe ist nicht dadurch geschlossen, dass man sich sozusagen im Geheim ein Versprechen gibt, sondern Ehe ist immer auch rechtsverbindlich. Das heißt, dass ich quasi eine Urkunde unterschreibe, in unserem Staat ist das so, dass das von dem Standesamt geschieht, dass ich rechtsverbindlich mit allen Rechten und Pflichten, die dazu gehören, mich vor aller Öffentlichkeit auf Lebenszeit für einen Menschen entscheide. Das ist Recht, das ist Ehe. Also nicht irgendwie so ein Privatversprechen, sondern ein öffentlich-rechtlich bindendes Versprechen. Das hat ja massive Folgen. Wenn ihr verheiratet seid, werdet ihr steuerlich anders veranlagt. Wenn ihr verheiratet seid, habt ihr in der Regel einen gemeinsamen Namen. Kann man heute auch anders machen. Aber finde ich es nicht so sinnvoll, weil ja gerade dieser gemeinsame Name ausdrückt, dass man zusammengehört. Diese Einheit wird ja auch durch den Namen ausgedrückt. Wenn ihr verheiratet seid, werdet ihr steuerlich anders veranlagt, habt ihr also auch diesen Vorteil davon. So, das bedeutet Ehe. Und man könnte jetzt noch viel drüber nachdenken, aber das schaffen wir zeitlich nicht, denn wir müssen jetzt zum zweiten Punkt kommen. Die Bibel gibt eine ganze Menge Hilfen, wie wir das gestalten können. Also die Bibel macht zum Beispiel deutlich, dass der Mann in der Ehe eine andere Verantwortung hat als die Frau. Der Mann hat die Verantwortung sozusagen in der Ehe der Führer zu sein, der die Familie auch mal außen verteidigt. Der Mann ist das Haupt, sagt die Bibel. Das heißt nicht, dass er seine Frau unterdrücken darf, habt ihr ja gehört, sondern dass er vor Gott wie so der Pastor seines Hauses ist, dass er die letzte Verantwortung dafür trägt, dass die Kinder im Glauben unterwiesen werden. Die Frau muss das mitmachen und sie hat da ganz wichtige Aufgaben dabei. Aber der Mann hat sozusagen die Führungsverantwortung in der Ehe. Und die Frau hat die Hauptverantwortung sozusagen, könnte in Titus 2 nachlesen, so das Innenleben zu gestalten, den Mann in seinen Aufgaben zu unterstützen, so für die regelmäßige Versorgung der Kinder zu sorgen und so weiter. Und wenn ihr jetzt euch mal überlegt, wie heute meistens in den Filmen und so weiter Ehe, wenn die Leute überhaupt heiraten, dargestellt wird, ist es meistens nicht dementsprechend. Das heißt, wir kriegen ständig irgendwelche anderen Bilder geliefert, in denen es total anders läuft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genau das Bild der Bibel kennen. Und in der Bibel wird deutlich gemacht, wie entscheidend Treue ist. Und dass wir uns ein Leben lang gewissermaßen aneinander freuen sollen. Ich meine zwei Verse aus dem Alten Testament dazu. Sprüche 5, Vers 18 und 19. Sprüche 5, Vers 18 und 19. Da heißt es, man könnte eigentlich ab 15 sagen, Sprüche 5, Vers 15, trinke Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen. Sollen deine Quellen herausfließen und deine Wasserbäche auf die Gassen und dann kommt, habe du sie allein und kein Fremder mit dir. Und dann ist klar, dass es bezogen ist auf den Ehepartner. Dein Horn sei gesegnet und freue dich der Frau deiner Jugend. Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Lass dich von ihrer Anmut allezeit sättigen und ergötze dich, also genieße alle Wege ihre Liebe. Freue dich an der Frau deiner Jugend. Das ist jetzt natürlich in dichterischer Sprache ausgesagt. Aber das hat auch was mit Schmetterlingen zu tun. Also da spricht einer, der lange verheiratet ist und sagt, du sollst dich noch im Alter an deiner Frau, an deinem Mann freuen. Du sollst sie genießen, du sollst glücklich und dankbar darüber sein. So, und dann der andere Vers, Prediger 9, Vers 9. Prediger 9, Vers 9. Da heißt es, Prediger 9, Vers 9. Genieße das Leben mit deiner Frau, die du lieb hast, solange du dieses alte Leben, dieses vergängliche Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Genieße das Leben mit deiner Frau, die du lieb hast. Du sollst es genießen. Du sollst, da steht nicht, ertrage das Leben mit deiner Frau. Oder halt es irgendwie aus, ja, ohne zu murren. Sondern da steht, genieße das Leben mit deiner Frau, die du lieb hast. Also, Gott will, dass wir unsere Ehen auch genießen, dass wir uns daran erfreuen sollen, dass wir was Gutes davon haben. Aber die Frage ist, wie kann eine Ehe so gelingen, dass man sie wirklich auch im Alter noch genießt? Und jetzt müssen wir zum nächsten Punkt kommen, nämlich der Weg. Ganz kurzer Hinweis, wir können im Nachhinein, was mir noch was an Fragen einfällt, können wir das im Nachhinein noch auf alle Fälle mit besprechen. Also, jetzt kommt zweitens der Weg. Und ihr seht, wie wichtig das ist, dass wir das Ziel kennen, denn dieses Ziel kriegen wir in der Regel nicht durch Netflix und Facebook und so was hin. Ja, da werden uns schon Ziele gezeigt. Aber die Ziele sind sehr verschieden von dem, was Gott uns erzählt. So, und jetzt wird es spannend, denn jetzt geht es um den Weg. Und meine Beobachtung ist die, dass viele Ehen schon scheitern, bevor sie begonnen haben, weil sie das nicht berücksichtigen. Der Weg, womit beginnt der Weg? Der Weg beginnt mit der richtigen Wahl. Also die richtige Wahl. Und die andere Frage. Hast du irgendwo den... Ah, mein Gott! Sieht man, wie meine Frau aus. Also, die richtige Wahl. Also wir haben uns im Studium kennengelernt. Patricia hat Germanistik und Religionspädagogik, also Religion gemacht für Gymnasium. Und ich habe Theologie studiert und da haben wir uns getroffen an verschiedenen Stellen im Laufe des Studiums und uns dadurch kennengelernt und dann geheiratet. Wir haben zwei Kinder. Der Lukas ist, einige von euch kennen den ja, der Lukas ist ja 90, der wird 29 dieses Jahr. Und Tabea wird 27, genau. Tabea ist schon verheiratet seit 2014, genau. Tabea hat auch sowas wie mit Lehramt gemacht, Germanistik, also Deutsch und Politologie. Und die hat noch während ihres Studiums geheiratet. Ihr Mann ist Mediziner, der hat auch da noch ein Studium. Und dann hat Tabea noch ihre Ausbildung zu Ende gemacht. Ja, und inzwischen haben sie eine einjährige Tochter, das heißt, wir sind schon Großeltern. Und demnächst kommt die zweite. Also das ist so ein bisschen, dass ihr einfach so den Background habt, von dem aus wie euch das erzählt. Gut, jetzt die richtige Wahl. Was ist die richtige Wahl? Das ist ja spannend. Also das ist ja nicht irgendwie, dass ich nachts aufwache und ein Bild vor Augen habe oder so, kann auch mal sein. Aber das ist nicht unbedingt das, natürlich die richtige Wahl ist. Das heißt, ich rate euch, einfach dafür zu beten, dass Gott euch Weisheit dabei gibt, den richtigen Ehepartner zu finden. Also wenn es ein wichtiges Gebetsanliegen unter anderem gibt, dann natürlich das. Dass ihr einfach dafür betet und sagt, Herr, ich möchte wirklich die bekommen, die von dir richtig ist, mit der ich echt ein gut gesegnetes Leben führen kann. Die ich so heiraten kann, dass du sagst, yes, das ist okay. Und mit der ich dann auch glücklich werden kann. So, das ist einmal das, was ich euch bei der Wahl eben sehr raten würde, dass ihr betet. Dann ist es bei der Wahl ganz wichtig, dass ich jemanden finden muss, der dieses Konzept teilt. Ich kann so ein Leben nur führen, nach Gottes Willen, wenn ich jemanden habe, der das auch so will. Und ich will ja auch, dass die Frau, die mit mir zusammen meine Kinder erzieht, dass die soll ja auch das den Kindern nahebringen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr bei eurer Wahl das im Blick habt, teilt diejenige dieses Konzept, will die das auch. Und damit verbunden ist dann das Nächste, was sich ganz automatisch daraus ergibt, ist er Christ. Die Bibel macht sehr deutlich, dass Christen nur Christen heiraten sollen. Und wenn, also zum Beispiel in Römer 6, Vers 14, sagt Paulus, zieht nicht am selben Joch mit dem Ungläubigen. Und das ist eben dieses Bild vom Joch, ne, unter dem zwei Tiere einen Karren oder so ziehen. Und nirgendwo zieht man ja mehr unter einem Joch als in der Ehe. Nirgendwo ist man enger zusammengespannt. Und wenn wir eine Ehe führen wollen, mit der wir Gott auch dienen und ehren wollen, dann kann das nur dadurch gehen, dass wir jemanden heiraten, der das auch will. Und deswegen macht die Bibel das ganz deutlich, dass ein Christen nur einen Christen heiraten soll. Und deswegen soll sich ein Christen auch nur mit einem Christen befreunden. Denn sich mit jemandem zu befreunden, bei dem man nicht prinzipiell sich auch vorstellen kann, ihn zu heiraten, ist ja auch sinnlos. Und das ist hier in unserer Gemeinde, wir sagen das den Kindern schon im Kindergottesdienst. Also es ist wichtig, wenn ihr euch mal einen Mann, eine Frau sucht, dass die auch Christ ist. Das war ganz witzig, da war Lukas noch ziemlich klein. Und da haben wir uns mit Freunden getroffen, die hatten schon ältere Kinder, die waren schon ein bisschen älter. Und da erzählte dann der große Sohn von denen, der war so 20 oder so, dass er jetzt auch sich befreundet hätte und so. Und klein Luki hat ihn gefragt, na, ist er auch Christ? Und dann hat er gesagt, ja, das wäre. Und er sagt, ja, okay, dann kannst du nehmen. Ne? Aber es ist wichtig, dass wir das unseren Leuten, unseren Kindern, unseren Kindergottesdienstleuten und so weiter, dass wir mit denen auch über die Sachen reden und ihnen das erklären. So, also das ist für die Wahl ganz wichtig. Und dann ist für die Wahl auch wichtig, dass der Betreffende irgendwie charakterlich zu mir passt. Also ihr müsst euch immer vorstellen, ihr müsst euch vorstellen können, ein Leben lang mit dem zusammen zu bleiben und mit dem zusammen alt zu werden. Das sage ich den Brautleuten auch immer, wenn die vor mir sitzen. Ich sage, sie müssen sich vorstellen können, mit dem oder mit der alt zu werden. Und glauben Sie nicht, dass er sich noch groß ändert. Manche Leute denken immer, ja, wenn wir jetzt mal verheiratet sind, dann kriege ich ihn schon klein oder so. Das ist aber nicht so. Das ist erfahrungsgemäß nicht so. Manchmal gibt es ganz erstaunliche Veränderungen und so weiter. Gott kann ja alles schenken. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, wie wir wissen. Aber das ist nicht etwas, womit wir rechnen dürfen. Ja? Wir dürfen nicht sagen, okay, das geht gar nicht, damit komme ich überhaupt nicht klar. Aber wenn wir erstmal verheiratet sind, dann ziehe ich sie mir schon. Leute, das funktioniert in der Regel nicht. Und deswegen sage ich denen immer, sie müssen den brutto nehmen. Sie müssen sich vorstellen können, so wie er jetzt ist, vielleicht wird er noch ein bisschen kauziger im Alter, so wie er jetzt ist, mit dem alt zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und warum hast du? das ist eine ganz wichtige Vorstellung. Das gehört auch zu dieser Wahl. Das heißt, es passieren dann sowieso immer noch tausend Sachen. Menschen verändern sich. Und es passieren Dinge, da wird jemand krank. Und es kann ja so viel noch passieren in der Ehe. Sowieso noch. Aber deswegen müssen wir vorher in der Situation sagen, das kann ich mir ein Leben lang vorstellen. Also, die richtige Wahl bitte. Und das ist natürlich schwierig, wenn man sich in jemanden verliebt. Und das ist ja nochmal, um auf die Schmetterlinge zurückzukommen, das schaltet ja ein bisschen das Gehirn auch aus. Das ist auch ganz schön. Aber davon kann man nicht ein ganzes Leben leben. Und man muss Folgendes sagen: dieser Effekt, der hält eine ganze Weile an, den darf man auch genießen. Aber er kann eine Ehe nicht tragen. Irgendwann lernt man sich besser kennen, irgendwann gibt es auch sowas wie Alltag. Und dann ist es ganz wichtig, dass man, dass da mehr ist als nur die Schmetterlinge. Und dass man das auch als eine Aufgabe sieht, wirklich eine glückliche Ehe miteinander zu führen, in Treue und so weiter. Und dann werden die Gefühle auch tiefer, zum Beispiel. Und die Freude aneinander wird irgendwie beständiger. Und auch der Sex wird in der Ehe in der Regel besser. Also die Leute denken immer so, am Anfang alles super easy und dann, wenn man verheiratet ist, umso langweiliger wird es. Das ist Quatsch, das stimmt nicht. Der Sex wird auch in der Ehe besser. Also die Freude an dem anderen nimmt zu, auch wenn diese total irrationale Begeisterung, die ebbt irgendwann ab, aber die blüht an anderen Stellen wieder auf. Also was man kriegt auf die Dauer ist besser, ist mehr. Die Frage ist, eben habe ich ein sauberes Fundament? Habe ich wirklich eine so feste gemeinsame Grundlage, die auch trägt, wenn einer krank wird, wenn irgendwelche Schwierigkeiten mit den Kindern auftreten, wenn Not kommt? Und es gibt ja auch in einer guten Ehesituation, wo man den anderen nicht versteht. Es gibt Situationen, wo man den Eindruck hat, oh Mensch, momentan ist sie mir mal ein bisschen fern. Ich komme zurzeit nicht so gut an sie ran. Menschen sind ja keine Maschinen. Menschen machen ja Entwicklungsprozesse durch. Das ist auch ganz normal. Es gibt Zeiten, da fühlt man sich von sich aus näher. Es gibt Zeiten, da muss man diese Nähe wieder suchen. Aber deswegen ist es so wichtig, dass die Ehe unscheidbar ist vor Gott. Weil meine Frau weiß, egal wie ich gerade drauf bin oder nicht drauf bin, sie kann sich ein Leben lang auf mich verlassen. Sie weiß, ich würde sie nie verlassen und ich weiß, sie würde mich nie verlassen. Und das ist auch in Phasen, wo man sich miteinander ärgert oder wo man eine Kaffeetasse durch die Küche fliegt. Alles nicht so schlimm. Ja, und wenn man temperamentvoll ist, dann schreit man sich auch mal an, soll nicht sein, muss man sich entschuldigen. Aber passiert uns auch. Passiert alles. Aber das in solchen Situationen, dass man weiß, sie wirklich nie verlassen. Und wenn man das weiß, dann kommt man, ist das überhaupt keine Möglichkeit. Sondern dann muss man in jeder Situation überlegen, wie wird es besser? Was kann ich tun, um jetzt einen Weg zu finden? Das macht eine Ehe auch spannend. Deswegen ist das biblische Modell sehr genial, weil es uns einen Schutz gibt und weil es uns eine Sicherheit gibt. Und weil diese Sicherheit auch nötig ist, auch gerade für die Frau, damit die Sexualität sich wirklich entfalten kann. Dass eine Frau sich auch fallen lassen kann, dass sie auch weiß, ich will jetzt keine Angst haben, dass sie mich dann wieder sitzen lässt oder so. Sondern ich weiß, dass ich habe ein Leben lang Zeit. Und das ist das gibt der Frau einen Schutz, weil sie geborgen hat. Und das ist übrigens auch für die Kinder enorm wichtig. Das wird heute manchmal so getan, ja, besser die Eltern lassen sich scheiden, also es gibt doch mal Streit. Glaubt das nicht, das stimmt nicht. Eine schlechte Familie ist für Kinder im Zweifelsfalle immer noch besser als eine geschiedene Familie. Es ist beides traurig und beides schwierig. Aber deswegen ist es für Kinder auch wichtig, wichtiger noch, als dass die Eltern sich um die Kinder kümmern, das ist auch wichtig. Das ist nicht unser Thema heute. Und wir haben ein sehr enges Verhältnis zu unseren Kindern. Aber wichtiger als das Verhältnis zu den Kindern ist das Verhältnis zum Ehepartner. Und das ist übrigens für die Kinder auch wichtig, dass sie merken, dass die Eltern sich lieben und dass sie liebevoll miteinander umgehen. Weil es auch den Kindern eine ganz andere Geborgenheit gibt. Deswegen, das merkst du bei kleinen Kindern, wenn die Eltern sich um mal einen Arm oder so, die kriegen das mit, da freuen die sich. Warum? Weil ihnen das vermittelt, hey, du bist sicher geborgen. Unsere Familie hält zusammen. Und das Wichtigste, was wir von Kindern tun können, ist, dass sie eine gute Ehe führen. Das hat eine ganz enge Beziehung zueinander. Und dass ihr denen auch ein gutes Beispiel dadurch gebt. Okay, also die richtige Wahl. Das ist das Erste. Dann das Zweite, B, Chance zum Kennenlernen. Chance zum Kennenlernen. Also angenommen, ich habe mir jemanden ausgeguckt und habe ein Interesse daran. Ich könnte mir vorstellen, Mensch, die können es werden. Ja, wie gehe ich dann vor? Da ist dann die Fantasie gefragt, wie kriege ich das hin, dass ich die daten kann? Schreibe ich ihr was? Mache ich irgendwie mal einen Gesprächseinstieg? Bringe ich ihr ein Geschenk? Also ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, das müsst ihr selber auskriegen. Aber man muss ja erstmal irgendwie so die Aufmerksamkeit gewinnen. Ne? Und dann merkt man ja schon, Will sie nicht, ziert sie sich, muss ich um sie kämpfen, lohnt es sich um sie zu kämpfen und so weiter. Also, und dann, ja, Leute, ist es wichtig, diese Chance zum Kennenlernen zu haben, dass man einfach rausgeht, wie tickt der andere eigentlich? Denn so aus der Entfernung kriegt man ja so viel, man weiß, wie er aussieht, klar, es hat auch gefallen irgendwie, und man kriegt so mit, wie sich jemand öffentlich präsentiert. Aber wie auf bestimmte Situationen reagiert, das weiß ich damit noch nicht. Also ich muss versuchen, ihn kennenzulernen. Wie tickt er, was ist ihm wichtig, was sind seine Träume, wie kann er sich die Zukunft vorstellen und so. Ich muss ja erstmal rauskriegen, ich will ja den Menschen nicht nur sozusagen mit seinem Äußerlichen, sondern ich kaufe den ja ganz gewissermaßen ein. Ne? Der hat ja eine Seele, der hat einen bestimmten Charakter, der hat bestimmte Ziele, der hat auch eine bestimmte Geschichte. Das muss ich erstmal rauskriegen, so ihn kennenzulernen. Und Leute, oftmals ist es so, dass Leute miteinander schlafen, bevor das gelaufen ist. Meistens, weil sie keine Christen sind. Manche machen es auch, obwohl sie Christen sind und wissen, dass es eigentlich vor Gott nicht richtig ist. Und die sind schon so eng auf der sexuellen Ebene miteinander verbunden, bevor sie sich überhaupt richtig kennengelernt. Und das macht das Kennenlernen nicht leichter. Dann die Frage ist, können wir zusammen beten? Also, wir gehen ja davon aus, und Christen sind nicht nur die Christen freuen. Können wir gemeinsam ein geistliches Leben führen? Wir wollen gemeinsam Kinder erziehen, wenn Gott uns Kinder schenken sollte. Wir wollen gemeinsam Gott dienen. Können wir zusammen beten? Haben wir gemeinsam den Blick, dass wir mit unserem Leben Gott dienen wollen? Oder ist der Glaube für uns nur so, ja klar, man geht da jeden Sonntag hin oder so. Aber ansonsten wollen wir vor allem Knete machen und vor allem schönen Urlaub fahren und unsere Freizeit mit allen möglichen Hobbys füllen und so weiter. Und ja Gott, wir sind schon dafür, dass Gott irgendwie dabei ist, aber er soll uns bitte schön nicht zu viel Zeit klauen. Das ist eine ganz wichtige Frage, wenn du jemanden heiratest. Kannst du dir vorstellen, mit dem gemeinsam wirklich ein Leben für Gott zu führen? Denn das ist eigentlich der Sinn einer christlichen Ehe. Dass wir uns gegenseitig dabei helfen, Gott besser zu dienen. Dass wir uns gegenseitig dabei helfen, im Glauben zu wachsen. Dass wir uns da gegenseitig fördern können. Und ist das so? Ist derjenige, den du da im Blick hast, kannst du dir das vorstellen, dass es mit ihm läuft? Dass ihr zusammen betet, dass ihr zusammen Bibel lesen. Habt ihr genügend gemeinsame Interessen? Habt ihr genügend Gesprächsstoff? Oder beschränkt sich alles darauf, irgendwelche Zärtlichkeiten auszutauschen und mal einen Film zusammen zu gucken? Ist das alles, was ihr gemeinsam macht? Das ist ziemlich wenig für ein ganzes Leben. Gibt's das? Dass man sich austauschen kann, dass man jemandem was erzählen kann und der der nimmt das auch auf und ist interessiert dran und nimmt Anteil an meinem Leben. Ist der andere bereit, wirklich Anteil an meinem Leben zu nehmen? Oder sagt er, was du da so mit deinen Hobbys machst, mit deiner Arbeit, so, interessiert mich eigentlich nicht. Ist der andere wirklich, Leute, ihr wollt zwei Leben zu einem Leben zusammenfügen, wenn ihr euch mit jemandem befreundet und zusammentut. Könnt ihr euch vorstellen, mit diesem Leben, dass der führt und dass der will, euer Leben verschmelzen zu lassen? Das ist die Frage. Könnt ihr euch vorstellen, dass der eure Kinder erzieht? Könnt ihr euch vorstellen, dass da Vertrauen wirklich, wirklich da ist und Vertrauen wächst? Also, das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Chance zum Kennenlernen, die schließt auch ein, dass man die Chance hat, sich nochmal zu trennen, ohne den anderen total zu verletzen. Also Chance zum Kennenlernen lässt immer noch den Rückweg offen. Und das muss auch so sein. Auch wenn man mit jemandem verlobt ist, es ist keine Sünde, eine Verlobung aufzulösen. Es ist keine Sünde, eine Verlobung aufzulösen. Man hat sich noch nicht verbindlich auf Lebenszeit versprochen. Und besser eine Verlobung aufgelöst, als nur, weil der Hochzeitstermin schon steht und die Sache geplant ist jetzt, okay, wir ziehen das Ding jetzt durch und dann ein ganzes Leben quasi in der Falle zu sitzen. Ich sage das hier im Portfolio, ich sage, das ist wenn Sie heiraten, ist der Point of No Return überschritten. Ne? Dann sage ich manchmal so, dann schnappt die Falle zu. Also einfach um den deutlich zu machen, Leute, das ist schon eine krasse Entscheidung, die ihr da trefft. Und bitte seid so liebevoll miteinander, dass ihr, wenn ihr dabei seid, euch kennenzulernen, dass ihr die Chance euch lasst, auch aus dieser Sache wieder rauszugehen, ohne dass der andere zu sehr verletzt ist. Und das ist auch ein Grund dafür, warum Gott die Sexualität in die Ehe gesetzt hat. Weil da eine Grenze überschritten wird, mit der unheimlich viel im Leben eines Menschen passiert. Und deswegen gehört diese Chance zum Kennenlernen auch, dass ich weiß, das ist nicht leicht und da muss man sich auch gegenseitig Regeln geben und so weiter, aber dass man sich nicht überfordert. Und die Frage ist, wo sind die Grenzen? Also ich würde zum Beispiel, das steht nicht in der Bibel, da kann man einfach nur so von Erfahrungswerten ausgehen, dass man sich nicht gegenseitig auszieht zum Beispiel. Also ich gehe jetzt ein bisschen mal in die Praxis. Und dass man sich einfach nicht überfordert. Und von der Erfahrung her ist es in der Regel die Frau, die das ganze Geschehen noch ein bisschen besser kontrollieren kann. Und die muss dem Mann da auch helfen. Und bestimmte Grenzen setzen, das mögen die Männer nicht so gerne. Aber es ist ja nicht um dem anderen weh zu tun, sondern gerade eben nicht weh zu tun. Und deswegen, die Leute schreiben mal erst auf, wenn ein Kind kommt. Aber das ist nicht das Problem, das ist dann nur sozusagen das Ergebnis. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Gott sagt nicht deshalb, dass wir mit Sex bis zu Ehe warten sollen, weil die Gefahr besteht, wenn das ein Kind kommt. Sondern man, abgesehen von Schwangerschaft, die Frage, was macht das mit dem Betreffenden? Diese Enge und diese Nähe, die dann wieder auseinandergerissen wird. Das ist das Problem. Und dass, wenn ein Kind kommt, ist das nur die Folge. Und ich habe auch Leuten, also manchmal entsteht ja so, kommen Leute mit diesen seelsorgerlichen Rat suchen und sagen, ja, und dann kommt das Kind und so weiter. Und ich sage nie, oh, wenn ein Kind kommt, dann müssen wir heiraten. Es kann sein, dass sozusagen die eine Sünde, dass jemand mit einem Schlafplatz und verheiratet zu sein, dann machen viele, gerade wenn sie einen nicht christlichen Partner haben oder so, dann kommt die zweite Sünde, dass sie nicht Christen haben. Die sagt, da wird nichts besser. Versuchen Sie so mit dem Kind klarzukommen. Da müssen wir auch bereit sein und sagen, wie können wir ihnen helfen? Wie können wir ihnen helfen? Helfen die Eltern oder so? Wie können wir helfen? Denn Abtreibung ist keine Lösung, weil Abtreibung Mord ist. Wir haben vor einiger Zeit von einem jungen Mädchen gehört, die war 13, 14. Und war schwanger geworden. Und wir hatten Kontakt zu denen, nicht aus unserer Gemeinde. Und wir haben gekämpft, um das Leben des Kindes zu retten. Aber die Eltern haben dann nicht mitgespielt, gewissermaßen, als die Eltern dieser Schwangeren. Und haben dann das durchgebracht mit der Abtreibung. Also Abtreibung ist keine Lösung. Jemanden um jeden Preis zu heiraten, ist auch keine Lösung. Und dann Und dann müssen wir fragen, können wir jemandem helfen, das mit dem Kind klarzukommen, das ausgetragen werden kann. Also, gut. Und deswegen gebt euch die Chance zu kennenlernen und gebt euch die Chance, solange das auch nicht klar ist, auch wieder aus, ich sag mal, aus dieser Nummer rauszukommen, ohne dem anderen zu viele Verletzungen zuzufügen. Tja, und dann kommt das Dritte, eine Entscheidung treffen. Da kommt der Punkt, wo es geht. Ne? Und dieser Punkt, den kann man nicht vorher sagen. Man weiß nicht, wie lange das dauert, sondern in der Regel wird es den beiden auch schon klar. Manchmal ist das Tempo unterschiedlich. Bei dem einen ist der Reif der Entschluss schneller, der andere sagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit, gib mir noch Zeit. Aber dann muss derjenige, der noch Zeit braucht, der darf auch nicht fies sein, sozusagen, und den anderen immer hinhalten, obwohl er schon eigentlich innerlich weiß, das wird nichts. Dann muss man auch ehrlich sein. Also man muss einfach ehrlich miteinander sein und man muss dafür beten, dass Gott einem echt Klarheit gibt. Und wenn man diesen Schritt geht, muss man aber auch in dem Moment wirklich überzeugt sein. Und wenn ihr nicht überzeugt seid, macht es nicht. Im Nachhinein, wie gesagt, das könnte später immer noch was werden oder so. Aber etwas zu tun, nur weil man sagt, oh, wir sind schon so lange zusammen und was werden die anderen sagen, wenn wir gucken oder so, das ist alles kein Grund, Leute. Der Preis ist zu hoch, den ihr bezahlt. Macht es nicht. Macht es nur, wenn ihr wirklich sagt, so, wir sind überzeugt und wir wollen den Weg gemeinsam gehen und wir haben die feste Gewissheit, dass Gott sein Ja dazu nimmt. Und dass das was werden kann mit uns. Und dann geht es nicht. Dann trefft die Entscheidung und dann muss man die Einzelheiten klären. Das Geld ist in der Regel nicht das Entscheidende. Also wenn zwei Leute allein durchgekommen sind, kommen sie auch zu zweit durch. Das ist nicht, auch Studentenlehen sind auch eine Möglichkeit. Gut, wir haben auch erst nach dem Studium geheiratet, aber Studentenlehen prinzipiell, gut, bei Tabea haben wir es ja gesehen, das hat funktioniert. Und das, also wie gesagt, Geld ist nicht das Entscheidende, man muss das zusammen durchrechnen und man muss schauen, was können wir machen und so. Aber Geld ist nicht das Entscheidende, die anderen Sachen sind viel wichtiger. Dass man sagt, so, sind wir wirklich bereit, diesen Schritt jetzt zu gehen? Voll Überzeugung. Das heißt auch, bin ich reif, mich wirklich jetzt zu binden? Bin ich reif, mich an allen Menschen zu binden und zu sagen, so, der ist jetzt. Und damit ist auch gut. Und dann fange ich nicht nach zwei Jahren an und sage, na, ist jetzt deine Jugend zu früh oder so. Ne? Das ist der Punkt. Und da müsst ihr beten, dass Gott euch da wirklich eine klare Sicht gibt. Und jetzt denke ich, versteht ihr auch, sowas kann man nicht mit sozusagen von den Schmetterlingen entscheiden lassen. Sowas kann man nicht, wenn man jemanden mal so ganz gut findet. Man muss all diese anderen Punkte mit im Blick haben. Und dann hat man eine solide Grundlage, dass die Schmetterlinge auch später noch fliegen. Dass es auch ein glückliches Leben werden kann. Ein glückliches Leben heißt nicht ein Leben, bei dem alles immer easy ist. Es gibt auch in glücklichen Ehen schwere Zeiten. Es gibt, wie gesagt, Phasen, wo man sich mal mehr miteinander ärgert, weil irgendein Charakterzug auffällt. Oder manches kommt ja auch erst im Alter so raus, dass man sagt, gut, aber sie hat mich nun mal so genommen. Da muss ich jetzt mit den Folgen auch irgendwie leben. Und andererseits versucht man ja auch den anderen Freude zu machen. Also wenn ich weiß, dass meine Frau irgendwas ganz schrecklich stört, dann versuche ich auch, das besser zu machen. Schon weil ich ja, und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, dann kommen wir zum letzten. Ein ganz wichtiger Punkt. Also es geht darum, dass ich frage, wie kann ich den anderen glücklich machen? Ich will ja auch selber glücklich werden. Und die Frage, die mir als alten Egoisten, und wir Menschen sind nun mal wegen der Sünde Egoisten, am nächsten liegt, ist die Frage, wie kann ich glücklich werden? Aber die Frage, die ich mir deswegen immer bewusst wieder vor Augen führen muss, ist, wie kann ich den anderen glücklich machen? Und nur der sollte heiraten, der bereit ist, diese Blickrichtung zu lernen, dass er den anderen glücklich macht. Wer in der Ehe immer nur dran kämpft, das will ich und das tut mir gut und so, der ist nicht zum Heiraten fähig im Grunde. Oder der wird in der Ehe genauso einsam sein, wie er vorher war. Sondern das muss unsere Perspektive sein, dass wir sagen, Herr, du weißt, ich bin alter Egoist, aber bitte hilf mir, gib mir den Willen und die Bereitschaft. Und das ist das, was Paulus in Epheser 5 im Grunde umschreibt, den anderen glücklich zu machen. So, letzter Punkt, wie spät ist es eigentlich?
Viertel. Ja? Viertel sieben.
Viertel Sekunde, haben wir noch das Schaffen. Ihr solltet auch die Möglichkeit haben, ein paar Fragen zu stellen. Der letzte Punkt, also das Ziel, der Weg. Und wenn die Hochzeitsglocken läuten, sage ich mal, und die Ehe beginnt, dann geht es ja jetzt erst richtig los. Also so frei nach dem Motto, jetzt geht's los. Deswegen ist der dritte Punkt das Abenteuer. Das Ziel, der Weg, das Abenteuer. So, und Leute, das ist die Ehe, unter dem Gesichtspunkt müsst ihr jetzt sehen. Eine Ehe zusammenzuführen ist wirklich ein Abenteuer zu wagen und durch ein Abenteuer durchzugehen. Und man könnte als Untertitel auch dazu nehmen, Treue täglich. Treue täglich, es geht im Grunde genommen darum, täglich die Treue zu bewähren. Es gibt Tage, da fällt es einem total leicht. Das ist mir ein Bedürfnis, meiner Frau eine Freude zu machen. Und es gibt Tage, da... Du da! Ihr seht, es gibt noch viel zu lachen. Und es gibt Tage, da muss ich mich innerlich mehr aufraffen. Und es gibt Tage, da schaffe ich das mit dem Aufraffen, und es gibt Tage, da schaffe ich es weniger mit dem Aufraffen. Ne? Nur zu bestätigen. So, und deswegen heißt es ja in der Traumformel dann, bis das der Tod euch scheint. Das ist das, was man ja verspricht. Ne? Du darfst die Lieder, die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau lieben und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in schlechten Tagen, bis erst der Tod euch scheidet. So ist die Traumformel. 100-mal geübt, so antworte, ja, mit Gottes Hilfe. So. Das ist es. Und da seht ihr, bis das der Tod euch scheidet, weil nur Gott die Ehe auflösen kann. In guten wie in bösen Tagen. Das wird ja von Anfang an gesagt. Weil man weiß, es gibt gute Tage, es gibt böse Tage, es gibt leichte Tage, es gibt schwere Tage, ein Kind kann schwer krank werden. Arbeitslosigkeit, man kann schwer krank werden. Jemand kann in irgendeine blöde Sünde reinfallen und braucht die Geduld des anderen. Und. Es kann so viel passieren. In guten wie in bösen Tagen. Und das heißt, und vergesst das nie, von wegen Abenteuer. Eine gute Ehe ist immer auch Arbeit. Ihr müsst bereit sein, an euren Ehen zu arbeiten. Eine gute Ehe lebt sich nicht von selbst. Das ist so, wenn ihr könnt sozusagen von einem Konto, das ist ein bisschen ein technisches Bild, aber ihr könnt von einem Konto auf Dauer nur Geld abrufen, wenn ihr einzahlt. Also ihr müsst investieren. Also manche Leute gehen in die Ehe und hören dann auf und kümmern sich dann nicht mehr drum und meinen, es müsse alles von selber kommen. Das ist pure Naivität. Also, dass man sich Mühe gibt. Ganz wichtig, und das ist in unserer Gesellschaft besonders schwer oft, dass man wirklich bereit ist, die eigene Rolle anzunehmen, die Gott einem gibt. Dass der Mann wirklich führt. In vielen Ehen klappt das deswegen nicht, weil die Frauen sich nicht führen lassen wollten, sondern weil die Männer einfach zu waschlappig sind, um die Führung wahrzunehmen und alles den Frauen drüber schieben und sich drücken und sich in ihren Hobbykeller zurückziehen oder sonst was machen. Also das ist oft die Schuld der Männer. Und deswegen ist es wichtig, dass beide ihre Rolle haben müssen. Wir sagen, jawohl, Epheser 5, der Mann ist das Haupt der Frau, ich habe voranzugehen, ich habe nach außen meine Familie auch zu beschützen und dass die Frau ihre Rolle annimmt und dass sie keine Manze ist und nicht sagt, mir geht es nicht um meine Selbstverwirklichung, sondern ich will meinen Mann unterstützen. Wie sagt Gott, die Eva wurde dem Adam gegeben als eine Hilfe, die um ihn sei. Sie soll ihm helfen, sie soll ihn stark machen. Und die Frau ist klug, wenn sie den Mann stark macht, weil das ihr auch wieder zugute kommt. Wenn eine Frau einen starken Mann hat, wird sie eine ganz andere Geborgenheit haben, wird sie auch viel mehr Entfaltungs- und Spielraum bekommen, als wenn das so eine Memme ist, die sie ständig irgendwie aufpassen muss, dass er nicht irgendeinen Mist macht oder so. Ja? Also, die Männer müssen ihre Rolle annehmen, im guten Sinne, die Frauen müssen ihre Rolle annehmen und bereit sein, sich dem auch unterzuordnen. Und es ist einfach so vom Sündenfall her, dass die Folge des Sündenfalls für Eva, die war, dass sie das tun musste, das war ihr Fluch, was sie in ihrer Sünde getan hat, nämlich zu versuchen, den Mann zu gängeln und zu drücken. Eva hat ja die Führung übernommen. beim dritten Fall, ne? Die Schlange spricht die Frau an und sie nimmt den und zieht den Adam mit und der Adam trottelt wie ein Dackel hinter ihr her. Beide nehmen ihre Aufgabe nicht wahr. Adam führt mich in der Situation und Eva zieht ihn über den Tisch. Und das ist schon so eine gewisse Beobachtung. Es wird das Verlangen der Frau sein, den Mann zu beherrschen, sagt 1. Mose 3. Und das ist sicherlich für eine Frau eine besondere Versuchung, dass sie irgendwie doch versuchen will, den Mann sozusagen in den Griff zu kriegen und ihn dann mehr oder weniger offensichtlich so nach ihren Vorstellungen mit herzuschieben. Das ist eine Versuchung. Und was soll der Mann machen? Du aber herrsche über sie. Das heißt nicht, du machst sie nieder, sondern führe sie, nimm deine Führungsaufgabe wahr. Drück dich nicht vor der Verantwortung. Steh dazu und gib deiner Frau diese Geborgenheit, die sie braucht. Denn wenn du nicht führst, wird sie auch nicht geborgen sein. Also, das ist ganz wichtig. Dann, Leute, Geduld in Vergebung. Geduld und Vergebung habe ich mir geschrieben. Ja, aufgeschrieben. Ihr müsst immer wieder bereit sein, euch gegenseitig zu vergeben. Geduld zu haben. Immer wieder eine Chance geben. Nie sagen, wenn du das noch einmal machst, dann. Und nie mit Scheidung drohen. Also das ist wirklich Geduld und Vergebung. Und dann noch ein Punkt, der ganz wichtig ist, gemeinsam Pläne schmieden. Gemeinsam Pläne schmieden, immer wieder gemeinsam überlegen, was ist so das Nächste? Es ist zum Beispiel, also kleine Pläne und große Pläne. Wenn ein Mann beispielsweise ein eigenes Business aufmachen will, eine Werkstatt gründen oder was weiß ich, das kann er nur, wenn seine Frau mitzieht, zum Beispiel. Es ist ganz wichtig, gemeinsam in Urlaub zu fahren. Als Eheleute. Gemeinsam Zeit zu haben, wo man nur für sich ist und niemand anderen dabei hat, wo man in Ruhe austauschen kann, ohne dass man gestört wird und so weiter. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, großes Kino. Also damit meine ich, dass man immer wieder fragt, was will Gott mit unserem Leben? Dass man nicht so kleinkariert wird und ein Tag ist wieder andere und so und man trottet da so vor sich hin. Sondern dass man immer wieder gemeinsam fragt, was ist die große Perspektive? Was will Gott als Nächstes von uns? Was ist unsere Aufgabe? Und dass ihr immer wieder über euer Leben nachdenkt. Und von wegen, Stichwort Abenteuer. Und letzter Gedanke, und dann können wir fragen. Ja.
Man hat ja dadurch, dass man dann zu zweit viel mehr Chancen.
Also beispielsweise, ich hätte meine Aufgabe als Pastor nie so machen können, wenn ich Patrizia nicht gehabt hätte. Das ist, sie kann nicht da an vielen Stellen total ausgleichen und manche Leute trauen sich viel eher, sie anzuspringen als mich. Also, das wäre viel, viel, viel schwieriger gewesen. Ja. Man hat doch, und das ist wirklich unsere Erfahrung, ihr habt als Ehepaar ganz andere Möglichkeiten auch, Leuten zu helfen, Leute einzuladen, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mal auszusprechen und so.
Wenn Gott aber den Plan hat, dass er ihn nicht heiraten, dann hat Gott andere Möglichkeiten.
Stimmt.
Keins ist besser.
Nee, das ist aber auch keine so schöne Vorstellung. Aber ich meine, wenn Gott jemanden dahin führt, dann wird er eben auch die Kraft dafür geben. Ne? Und es kann ja auch sein, dass jemand erstmal nicht heiratet und dann mit 40 oder 50 doch auf den richtigen findet. Das gibt es ja auch. Es gibt ja keine Festlegung. Und letzter Gedanke, ich habe mir aufgeschrieben, Liebhaber und Best Friends. Also es ist wichtig, dass Eheleute beides füreinander sind. Ja, dass man wirklich, dass man ist, was der Liebhaber des anderen ist. Aber dass man auch sein bester Kumpel ist. Dass ich manchmal haben Frauen so die sagen, sie ihre besten Freundinnen und die eigentlichen Sachen besprechen sie nur mit ihren Freundinnen. Und dann lässt man so eine Möglichkeit auch bei dem Mann ab oder so. Und das sage ich den Leuten auch, wenn sie Coaching sagen, machen sie das nicht. Natürlich können sie eine Freundin haben. Aber die wichtigsten Sachen müssen sie mit ihrem Mann besprechen. Das muss auch ihr bester Kumpel sein. Und umgekehrt genauso. Manche Männer flüchten sich dann in irgendwelche Männer rum, wo sie dann die wirklichen Dinge auspacken. Und ihre Frau gegenüber kriegen sie das Maul nicht auf. Das ist falsch. Weil das diese Intimität zerstört. Und das ist in der Ehe ganz, ganz wichtig, dass man wirklich weiß, mein Ehemann, meine Ehefrau ist auch wirklich ein guter Kamerad. Sie ist auch ein echter Freund, der wirklich der mich verstehen will. und mit dem ich alles besprechen kann. Und von daher, und damit kommen wir zum Schluss und dann können wir Fragen stellen, hängt von ihr, merkt, was alles an dieser Entscheidung hängt. Und dass man so nicht mit jedem leben kann, nur weil einem seine Figur gefällt und die charmante Ausstrahlung. Das ist schon, der Mensch soll uns auch gefallen, klar. Sonst würden wir gar nicht auf ihn aufmerksam. Aber das reicht eben nicht. Das ist im Letzten nicht, das trägt nicht ein ganzes Leben. Und meine Erfahrung ist die auch bei der Begleitung von Leuten, das nutzt sich auch schnell, dass wenn das andere nicht dazukommt, nutzt sich diese äußere Anziehung auch irgendwann ab. Wenn jemand kann noch so eine Traumfigur haben und noch so einen Knaller auf den ersten Blick, wenn er dann ständig rumzickt oder sie und ständig Knatsch gibt und den, irgendwann verbraucht sich das auch, und irgendwann nimmt man diese Schönheit auch gar nicht mehr als solche wahr. Das ist einfach so. Und deswegen, wir sagen immer, wenn wir Leute beraten, es muss das Gesamtpaket stimmen. Es muss wirklich das Gesamtpaket stimmen, es muss der Mensch so passen. Und manchmal ändert Gott auch unsere Geschmacksvorstellung. Also ich habe eigentlich früher immer eine blonde Frau geheiratet und habe dann eine Brünette geheiratet. So, habe es aber keinen bereut. Also von daher, bestimmte Dinge ändern sich auch. Versteht ihr das, wenn der Mensch, man muss den Menschen dann als Menschen sehen, der muss einem so wertvoll sein, dass man sagt, dieser Mensch ist so, dass ich mir vorstellen kann, wirklich ein ganzes Leben mit ihm zu leben und alt zu werden. Und danke sein. Und das wünsche ich euch, dass ihr so jemanden findet. Und dass ihr dann zusammen Gott dienen könnt. Okay, ist jetzt ein bisschen länger geworden, als ich dachte, aber das ist einfach ein Thema. Ich sehe natürlich in der Seelsorge auch, was da alles schief gehen kann bei Leuten. Und deswegen versuche ich immer, doch, wenn ich darüber spreche, alles, um auf viele wichtige Dinge hinzuweisen. Und ich hoffe, dass ihr das gut berücksichtigen könnt. Okay.